Circa 330 Todesfälle, ungefähr, plus minus, pro Jahr. So viel Todesfälle hat eine Ursache zu verzeichnen, die nicht etwa Pandemie lautet oder etwas dergleichen, sondern das nennt man, das ist so ein Fachbegriff, kardiovaskuläre Erkrankungen. Und wir haben heute jetzt für unsere Geschwister gebetet, für Bruder Vadim Friesen oder beziehungsweise für seine Mutter, die quasi jetzt genau unter so etwas oder unter einer Folge einer kardiovaskulären Erkrankung leidet. Und das sage ich nicht, weil ich Mediziner bin, sondern weil das eine der Haupttodesursachen in Deutschland sind. Das sind nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 330 Todesfälle ungefähr pro Jahr rechnet man etwa diesem Erkrankungstyp zu, diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das macht etwa 30% aller Todesfälle in Deutschland aus. Das ist schon eine sehr beeindruckende oder beziehungsweise erschreckend hohe Zahl. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und mal ein bisschen recherchiert, was sind denn so die Hauptfaktoren, die eigentlich zu solchen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und es gab vor einiger Zeit mal eine Studie, die das genauer untersucht hat und mal versucht hat herauszufinden, was sind die Hauptfaktoren und wie beeinflusst das Weglassen oder das, ich sag mal, Pflegen dieser Hauptfaktoren, wie beeinflusst das eigentlich die Lebensdauer eines Menschen oder die Lebenserwartung? Und es ist ganz interessant, man kann sich das eigentlich so denken, die Hauptfaktoren, die diese Erkrankung maßgeblich beeinflussen, sind Nikotin, Bluthochdruck, Diabetes, Unter- oder Übergewicht und ein sehr hoher Cholesterinspiegel. Und alle diese Faktoren zusammengebracht sorgen dafür, dass man halt entweder wesentlich früher, im Durchschnitt relativ früh oder relativ spät, wahrscheinlich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erkrankt. Nun beziehen sich sämtliche Studien natürlich immer nur auf das biologische Leben und auch nur auf das biologische Herz. Aber letztendlich bleibt ja trotzdem die Frage, was hat unser Herz mit unserer Gesundheit zu tun, beziehungsweise welchen Einfluss hat unser Herz auf unser Leben? Und genau diesen Aspekt wollen wir uns heute etwas näher betrachten und wollen wir heute etwas näher untersuchen. Wir steigen nicht wirklich ein, sondern wir machen weiter mit den Seligpreisungen in unserer Bergpredigt und in unserer Predigtreihe über die Bergpredigt. Dazu möchte ich nochmal ganz kurz erinnern, wo wir eigentlich unterwegs sind. Die Bergpredigt lässt sich natürlich in viele verschiedene Themen aufteilen. Es ist die wahrscheinlich berühmteste Predigt der Bibel, die Jesus hält. Und er predigt dort an diesem Berg, er predigt ja zuerst zu seinen Jüngern, aber jeder ist eingeladen zuzuhören. Und er beginnt mit den Seligpreisungen, das ist auch der Block, in dem wir gerade unterwegs sind. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was es so in der Bergpredigt geht. Das haben wir in der ersten Predigt dieser Reihe gemacht. Und wen das interessiert, der kann das gerne nochmal kurz dann wiederholen oder zu Hause nachhören. Aber welche Seligpreisungen haben wir uns denn bereits schon angeschaut und wie waren diese immer aufgebaut? Nun, ich möchte die Seligpreisung gerne noch einmal lesen. Das werden wir, solange wir diesen Block untersuchen, immer machen. Und das ist sicherlich auch eine gute Übung, denn schon die Römer wussten, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Deswegen lese ich diesen Abschnitt jetzt einmal kurz vor. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Eindrückliche Worte, relativ bekannte Worte, selbst Menschen, die die Bibel nicht kennen, die können mit diesem Begriff Seligpreisung doch irgendwie was anfangen. Man hat das hier und da immer mal wieder gehört. Und wir haben bereits festgestellt, dass die Seligpreisungen einen sehr typischen, Aufbau haben, der quasi wiederkehrend ist. Ja, sie beginnen immer mit einer Beglückwünschung, quasi der Seligsprechung eines Umstands. Dann kommt die Beschreibung dieser Eigenschaft an sich, dieses Umstands. Und dann folgt eine Verheißung. Ja, dieser Aufbau, der ist quasi in den Seligpreisungen eigentlich immer gleich. Und die letzte Seligpreisung, die Jesus dann etwas ausführlicher ausführt, die bildet in dieser Hinsicht auch eine kleine Ausnahme. Da werden wir dann zu gegebenem Zeitpunkt darauf eingehen. Diese Seligpreisung haben wir bereits untersucht. Wir hatten die letzten Male bereits geschaut, was heißt das, die Armen im Geist, die Trauernden, die Sanftmütigen, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten und barmherzig sein. Wir haben festgestellt, diese Themen, das sind immer wieder Themen, die ziehen sich durch das ganze Wort Gottes, die Jesus dort anspricht. Und es bildet so wie eine Art Grundlage ab. Und wir möchten heute auf die nächste Seligpreisung schauen und uns einmal die Worte Jesu zu Herzen nehmen, die er in der sechsten Seligpreisung ausspricht, wo er sagt, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Wir haben das in der Vergangenheit bereits immer so gemacht, dass wir uns mit zwei sehr einfachen Fragen an diese Seligpreisung herangearbeitet haben und immer zunächst erstmal gefragt haben, welche Eigenschaften haben eigentlich die Menschen, die in den Augen Gottes glückselig sind? Und als zweites, welche Erwartung oder mit welcher Erwartung dürfen die Menschen leben, die in den Augen Gottes glückselig sind? Die Fragen sind nicht kompliziert, sie sind relativ, ja, man kommt sofort eigentlich auf so eine Frage. Es ist jetzt keine große Wissenschaft hinter dieser Frage, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit diesen Fragen Stück für Stück auch verstehen können, was möchte uns Gott und ja, Jesus Christus hier mit diesen Worten sagen. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Versuchen wir uns nochmal hineinzuversetzen in die Zeit der Menschen, die damals diese Predigt gehört haben, in die Zeit der Jünger, die dort vor Christus sitzen, die diese Worte hören und die in diesem Augenblick vielleicht an gewisse Passagen denken, ja, an Passagen, die sie aus ihrer Kindheit kennen, die sie aus ihrer Bibel, aus dem Alten Testament kennen, aus der zur damaligen Zeit verfügbaren Bibel. Woran haben die Menschen gedacht? Vielleicht an die Worte, an die ersten Worte in der Bibel, wo es um das Herz geht, aus 1. Mose, wo Gott anfängt, über das Herz des Menschen zu sprechen. Vielleicht über David, den Mann nach dem Herzen Gottes, oder über die Stelle aus Hesekiel mit den steinernen und den fleischernen Herzen oder aus irgendwelchen Worten aus Sprüche und Psalmen, wo das Herz enorm oft vorkommt und wo sehr viel über das Herz gesprochen wird. In Summe, über die ganze Bibel gesehen, über 900 Mal spricht das Wort Gottes über das Herz des Menschen. Also es ist ein Riesenthema in der Bibel und es ist sicherlich ein Thema, das, ja, mit dem wir noch mehr Zeit füllen könnten als nur die Zeit einer Predigt. Aber ich denke, es ist schon ganz gut, dass wir uns die ganze Predigt Zeit nehmen, über das Herz nachzudenken. Und wenn man so an das reine Herz denkt, dann kommt natürlich der nächste Step. An was denken die Menschen oder was denken wir, wenn wir darüber nachdenken, Gott zu sehen? Was heißt das eigentlich, Gott sehen? Was können wir genau damit anfangen? Was löst das vielleicht in uns aus? Diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen und wir machen das einfach der Reihenfolge nach und beginnen einmal mit dem Herzen. Was sagt uns Gottes Wort über das Herz und was lernen wir darüber? Und ich möchte das so ein bisschen aufteilen, einmal in den Abschnitt der biologischen Bedeutung, denn die Bibel kennt das Herz auch in der biologischen Hinsicht und dann aber auch in der Hinsicht der übertragenen Bedeutung. Und wie ihr seht, spricht die Bibel sehr selten über das Herz als das Organ, als den Muskel, der dafür zuständig ist, Blut durch den Kreislauf zu pumpen. Ja, also die Bibel weiß, dass das so ist oder die Menschen der damaligen Zeit, auch sie wussten natürlich nicht in allen Facetten, wie genau das Herz funktioniert, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, da ist vieles passiert in der Forschung, aber sie wussten, das Herz fängt an zu beben, wenn ich aufgeregt bin. David zum Beispiel in der Höhle, wo er Saul begegnet, da steht, sein Herz bebt, es schlug ihn, sein Herz. Oder die Israeliten, als sie erfahren, dass sie belagert werden, in Jesaja gibt es so eine Passage, da beschreibt dann Jesaja, das Herz der Israeliten bebte, wie die Bäume im Wald beben, wenn sie vom Wind bewegt werden. Oder auch wenn Todesfälle beschrieben werden, wo Joab den Absalom tötet, heißt es, er sticht ihm ins Herz, sodass er starb. Und die Bibel kennt also diesen Zusammenhang oder beziehungsweise das Herz in einem biologischen Sinne, redet aber sehr selten darüber. In den allermeisten Fällen dieser 900 oder über 900 Mal, in denen es in der Bibel um das Herz geht, ist eigentlich eine übertragene Bedeutung gemeint, die wesentlich tiefer geht als nur das, was ein Muskel tut. Ja? Das Herz ist so eines der wichtigsten Organe im menschlichen Körper. Natürlich, es hängt alles zusammen. Das Herz ist dafür zuständig, Blut durch unseren Kreislauf zu pumpen, wodurch dann wieder Sauerstoff verteilt wird. Aber das Herz hat gerade im Orient, im Nahen Osten, noch viel mehr diesen Aspekt gehabt, den wir jetzt beleuchten wollen und der eigentlich eher einen übertragenen Sinn hat. Ich habe dazu ein sehr gutes Zitat gefunden, das ich gerne mal mit euch teilen möchte. Hauptsächlich bezeichnet das Herz in der Bibel das Wesen oder den Kern des menschlichen oder der menschlichen Person, das seelisch-geistige Zentrum ihres gesamten Lebens. Nicht ohne Grund heißt es in 5. Mose zu dem Volk Israel, und das rezitiert Jesus später wieder, als er gefragt wird, was das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, Also mit dem Kern, ja, darauf werden wir gleich noch etwas detaillierter zu sprechen kommen, aber das ist quasi so mal eine kurze Zusammenfassung und etwas detaillierter kann man das mal vielleicht so ausführen. Das Herz ist in der Bibel ein Ort für Empfindungen, Empfindungen der Niedergeschlagenheit und Trauer. Ich werde nur beispielhaft ein paar Stellen nennen, wir werden nicht alle lesen, eine schauen wir uns gleich nochmal an, die ist ganz spannend, aber zum Beispiel in vielen, vielen Psalmen wird das immer deutlich, im Psalm 34 unter anderem, wo es heißt, das zerschlagene Herz, Gott, wirst du nicht verachten. Ja, ein trauriges, ein niedergeschlagenes Herz. Das Herz ist in der Bibel aber auch ein Ort für Trübsal, Angst oder Freude. Es ist, auch da finden wir im Alten Testament sehr viel, aber auch im Neuen Testament, zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 16, wo Jesus zuerst darüber spricht, dass es Traurigkeit im Herzen geben wird oder gibt. Ja, ihr habt Traurigkeit im Herzen, dann aber auch in die Zukunft blickt und sagt, ihr werdet Freude ins Herz bekommen. Also dort verwendet Jesus quasi wieder das Herz und diesmal als einen Ort, in dem Trübsal oder Angst und auch Freude empfunden werden können. Das Herz ist aber nicht nur ein Ort für emotionale Empfindungen, weil das waren ja jetzt ja alles emotionale Punkte, die wir hier gesehen haben. Und das ist vielleicht auch das, womit man das heute so verbindet. Also wir denken beim Herz meistens an das Organ. Und dann an zweiter Stelle denken wir so an das kleine Ding als Liebessymbol. Ja, so zack, I love you oder so. Und dann malen wir ein Herzchen dahin. Ja, das ist so der emotionale Aspekt in der Bibel auch sehr stark in der Bedeutung oder in der übertragenen Bedeutung. Aber noch mehr. Damit würden wir jetzt ein Herz nicht unbedingt verbinden in unserer westlich geprägten Kultur. Und zwar ist es Denken und Planen. Na? Ein gutes Beispiel dafür ist Sprüche 16. Das ist ein Vers, den sicherlich viele kennen. Das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg oder plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und da wird sehr deutlich, dass das Herz eben auch ein Ort von Planungen ist, von Strategien, von Taktiken, von Überlegungen. Und einen letzten Aspekt, der im übertragenen Sinne verwendet wird, möchte ich gerne noch hinzufügen. Und der ist ein bisschen exklusiv, aber der ist interessant. Schlagt mal gerne mit mir auf Nehemia 3, Vers 38. Das ist, also in allen diesen Passagen, die ich jetzt kurz so genannt hatte, oder nur kurz angedeutet hatte, hättet ihr überall jedes Mal auch das deutsche Wort Herz gefunden, wenn ihr diese Passage mit aufgeschlagen hättet. Musstet ihr nicht, kostet ein bisschen Zeit, das wollen wir nicht machen. Aber diese Passage, da bitte ich euch einfach mal mit aufzuschlagen, beziehungsweise die einmal anzuschauen. Da lesen wir in Kapitel 3, ab Vers 38, wir bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer wurde bis zur Hälfte geschlossen und das Volk hatte Mut zur Arbeit. Kinder, habt ihr irgendwo das Wort Herz gehört? Ja, nee, ne? Irgendwie nicht. Wo kommt denn da das Wort Herz vor? Das Interessante ist, die meisten Übersetzungen und eigentlich alle übersetzen hier das Wort Herz mit Mut. Es kann auch so übersetzt werden, das hat mich total gewundert, aber im Hebräischen steht das Wort Lev, also Herz, das an anderer Stelle auch 1:1 für das organische Herz verwendet wird, das wird hier übersetzt mit Mut. Weil das Herz quasi gleichzeitig auch der Ort für Entschlossenheit und Willenskraft ist, also ein Ort, in dem Mut gefasst wird. Und man hätte das jetzt hier auch wörtlich übersetzen können, das Volk hatte Herz zur Arbeit oder das Volk arbeitete mit dem Herzen. Fand ich ganz spannend, einfach mal um so die Bandbreite zu sehen, wie das Herz eigentlich in der Bibel behandelt und thematisiert wird. Und was wir jetzt schon mal so zusammenfassend sagen können, ist eine Eigenschaft oder etwas, das uns hier bei all diesen Punkten auffällt, ist, dass das Herz einerseits etwas ganz Verborgenes ist, aber andererseits auch etwas völlig Offenbartes. Ja? Und Jesus bestätigt das später auch und er sagt an einer anderen Stelle in den Evangelien, sagt er, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Paulus erklärt nachher den Korinthern und sagt, Gott wird eines Tages alles Verborgene, was in den Herzen ist, wird er offenbaren. Und so sehen wir einen Zusammenhang dazwischen, dass es einerseits ein Ort ist, in dem man etwas verstecken kann, aber falls du ein sehr gutes Versteck suchst, rate ich dir, da ist das Herz nicht die beste Wahl, denn irgendwann wird es offenbar werden. Das Herz ist kein Bunker, in dem man etwas versenken kann und es ist für immer verloren, sondern irgendwann kommt das, was im Herzen ist, kommt auch raus. Und dafür habe ich mal ein Bild mitgebracht. Es gibt das gut genutzte Baumbild. Und ich hatte eingangs mit einem Bruder gesprochen, er so, bitte benutze nicht den Baum. Ich so, okay, gut, aber irgendwas muss ich benutzen, das ist ja ein Bild, wir wollen es ja ein bisschen besser nachvollziehen können. Und weil ich ein großer Pilzfan bin, habe ich den Pilz verwendet. Der Pilz an sich ist keine Pflanze und auch kein Tier. Pilz ist eine völlig eigene Gattung. Es ist übrigens extrem spannend, wer von euch sich mal mit dem Thema auseinandersetzen will. Es lohnt sich, man taucht so ein bisschen ab in die Genialität Gottes in der Schöpfung. Aber Pilze sind etwas sehr Unerforschtes, also ja, da gibt es noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Aber wenn ihr an einen Pilz denkt, dann denkt ihr in der Regel immer an das, was ihr auf der linken Seite seht, oder? So der Pilz, den man im Laden kauft, ja, die Champignons oder was auch immer. Oder auch ein Pilz, den man vielleicht mal im Wald sieht, auf gar keinen Fall pflücken und essen, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Das kann nämlich auch tödlich enden. Aber in Wirklichkeit ist der Pilz oder das, was ihr von dem Pilz seht, ist eigentlich nur 4-5% des wirklichen Pilzes. Und eigentlich nennt man das noch nicht mal Pilz, das nennt man eigentlich Fruchtkörper. Der Pilz an sich ist das, was in der Erde ist, das, was völlig verborgen ist. Das ist je nachdem, was das für eine Art von Pilz ist, kann das dann auch im Totholz sein, wenn das zum Beispiel ein Zersetzerpilz ist. Oder es kann das sogenannte Myzel sein, das ist verborgen in der Erde und das kann teilweise bis zu 2 Quadratkilometer groß sein. Also ein Riesennetzwerk verborgen vor unseren Augen und das Einzige, was wir von diesem Pilz sehen, ist ein Fruchtkörper. Das ist das, was quasi unter gewissen Umständen, unter gegebenen Zeiten zutage tritt und hervorkommt. Wenn die Umstände sich entsprechend entwickeln und so weiter, das hat viele Einflussfaktoren, dann kommt ein Fruchtkörper zutage. Das ist der Pilz. Und es passt ganz gut zu diesem Bild des Herzens, wo eigentlich das meiste, was in euren Herzen jetzt passiert, das ist ziemlich verborgen. Wir können es nicht sofort sehen. Ich könnte jetzt nicht sofort eine Liste schreiben, das und das und das ist in deinem Herzen. Das können wir nicht machen, das ist verborgen. Aber gleichzeitig ist es doch auch sichtbar an dem, was wir tun und wie wir leben, wie wir reden, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Da wird auf einmal sichtbar, was ist da in diesem Herzen. Gott stellt in seinem Wort natürlich nicht nur, er redet nicht nur allgemein über das Herz, sondern er redet auch sehr diagnostizierend über das Herz. Ich hatte mit dem Beispiel einer Krankheit begonnen und ich möchte diesen Begriff weiterverwenden, einer Diagnose. Und Gott stellt eine Diagnose über das menschliche Herz. Und die lesen wir überraschenderweise in der allerersten Stelle, in der es in der Bibel um das Herz geht. Es ist meistens so, dass wenn ihr einen Begriff erforscht und ihr wollt wissen, was sind so die Eigenschaften dieses Begriffes, dann schaut man sich meistens an, wo sagt die Bibel das erste Mal was darüber. Und das allererste Mal, in der das Wort Gottes über das Herz spricht, ist in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 und 6. Und diese Stelle möchte ich einmal mit uns lesen. 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 und 6. Und der Herr sah... Das ist keine Blinddiagnose, sondern es ist etwas, was Gott gesehen hat. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Ganz interessant, das erste Mal, dass die Bibel über das Herz redet und der Mensch kommt wirklich nicht gut weg. Stattdessen zeigt es aber auch, welchen Schmerz es in Gottes Herz ausgelöst hat. Gott zeigt direkt, da gibt es eine Kluft. Was war passiert? Gott hat die Welt erschaffen, den Menschen erschaffen. Es war alles vollkommen. Die Bibel beschreibt das unfassbar kurz und komprimiert. Sie legt gar nicht so sehr den Fokus darauf, aber dann kommt's, dann kommt der Sündenfall. Der Mensch rebelliert gegen Gott. Der Mensch rebelliert und lehnt sich auf gegen Gottes gutes Gebot, ist ihm ungehorsam und wird aus dem Garten vertrieben. Und die Entwicklung setzt sich fort. Ab diesem Zeitpunkt ist das der Zustand des menschlichen Herzens. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das quasi auch die Suche nach einer Ursache maßgeblich beeinflusst. Wenn wir heute nach der Ursache dafür suchen, Harry hatte das vorhin kurz über das Leid gesprochen, das wir erleben, wo wir den Eindruck haben, das kommt irgendwie wie ein Schicksalsschlag, wie etwas, das Gott zulässt, so gibt es auch viel Leid, das ganz bewusst von Menschen erzeugt wird. Und immer wieder fragen Menschen und insbesondere Psychologen, wo kommt das her? Und dann wird dann gesagt, ja, der hatte eine schlimme Kindheit, der ist beeinflusst worden durch irgendwelche Faktoren. Die Bibel sagt uns im Moment, da gibt es eine Ursache, die liegt im Herzen. Da gibt es etwas, das passiert im Herzen. Das ist wie ein Myzel, ein Wurzelgeflecht, aus dem gewisse Auswirkungen raustreten, Fruchtkörper, würden wir sagen. Und Dinge, die bestimmen, was passiert, was machen wir eigentlich mit unserem Leben, was sage ich zu meinen Mitmenschen, was tue ich, wie handle ich. Die Ursache dafür findet sich im Herzen. Das Herz ist in dieser Hinsicht der Kern. Und was wir jetzt hier in dieser Diagnose feststellen, ist, dass Gott direkt von Anfang an klar macht, unser Herz ist dominiert von Sünde. Und der Römerbrief sagt uns ganz klar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Fruchtkörper der Sünde ist der Tod, das ist Sterben. Und es geht dabei nicht einfach nur um einzelne sündige Aktivitäten. Ja, es geht darum, nicht einfach nur darum zu sagen, ja, jetzt habe ich mal aus Versehen eine Notlüge oder sowas mir da rausgerutscht, ich habe mal nicht ganz die Wahrheit gesagt oder was mitgehen lassen. Das ist hier nicht in erster Linie mit diesem Begriff Sünde gemeint, sondern damit ist gemeint die Zielverfehlung, die im Herzen beginnt, die Zielverfehlung von einem Leben in Gottes Gegenwart. Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen näher anschauen und uns die Frage stellen, ja, wenn Jesus Christus jetzt über das reine Herz redet und sagt, selig sind die reinen Herzens sind, dann klingt das erstmal gar nicht gut. Reines Herz ist erstmal schlecht. Was heißt das jetzt? Gott sagt uns ja an anderer Stelle, direkt am Anfang der Bibel, unser Herz ist nicht rein. Unser Herz ist sündig von Jugend auf, von Geburt an. Und da hilft uns der Zeugenbericht eines Mannes. Wenn man über 900 Stellen in der Bibel hat, dann kann man jetzt sehr viel darüber sprechen. Aber wir möchten einen Zeugenbericht rauspicken von einem Mann, der die Ursachen dieser Sünde oder das Herz und die Ursachen, die in seinem Herzen verborgen waren, sehr hart erlebt hat, der damit konfrontiert wurde, der Buße darüber getan hat und der uns dadurch ein sehr gutes Vorbild darin geworden ist, wie aus einem sündigen Herzen wieder ein reines Herz wird. Und das möchte ich einmal mit uns durchgehen, ein Zeugenbericht von einem Mann nach dem Herzen Gottes. Die Bibelkenner werden schon wissen, es geht um König David, was war passiert. Der Fruchtkörper von Sünde oder das Produkt von dieser Sünde in seinem Herzen oder von einer zugelassenen Sünde, die in seinem Herzen gewachsen ist, ist nach außen getreten. Er stand vor dem Scherbenhaufen seiner Handlungen, er war zu Hause geblieben, in seinem Land, in seinem Palast, während sein Volk kämpfte, er hätte es eigentlich anführen müssen. Er hat eine schöne Frau gesehen, die sich gebadet hat, er hat nicht weggesehen und er ist in Sünde gefallen. Er hat diese Frau zu sich geholt, er hat Ehebruch mit ihr begangen, ein Kind ist entstanden dabei und die ganze Lage wurde immer brenzlicher. Um diesem zu entkommen, hat er aber nicht sofort Buße getan, dann hat er erst versucht, einen Ausweg zu finden und seine einzige Lösung, die er sah, war den rechtmäßigen Mann dieser Frau, Uriah, zu töten bzw. entfernen zu lassen. Und er organisierte das so, dass dieser Mann dann im Krieg starb. Aber es war im Grunde seine Verantwortung, die dazu führte. David wird dann damit konfrontiert mit dieser Sünde, nachdem das Ganze abgeschlossen war und alle dachten, beziehungsweise David dachte so, alles verdeckt, alles gut, niemand hat davon was mitgekriegt, ja. Das ist das Myzel im Boden, es ist alles verborgen, nichts ist passiert, aber es blieb eben doch nicht verborgen, denn Gott sieht alles, Gott sieht das Herz, Gott sieht dein Herz und mein Herz, er kennt es ganz genau. Und Gott schickt einen Propheten, Nathan, und er konfrontiert David mit seiner Sünde. Und wenn man mit Schuld konfrontiert wird, mit Sünde konfrontiert wird, dann kann es sehr unterschiedliche Möglichkeiten geben, darauf zu reagieren. Es kann sein, dass du dich wehrst, dass du vielleicht auch ignorierst, sagst, ach, interessiert mich nicht, dass du anfängst, dich zu rechtfertigen, dich zu erklären oder zu sagen, warum das alles so war und dass du eigentlich nichts dafür konntest. Das fasst die Bibel unter dem Sammelbegriff Unbußfertigkeit zusammen. Das ist eine Unbußfertigkeit, wenn wir noch später kurz darüber sprechen, wie gefährlich Unbußfertigkeit ist. Im Kontrast dazu erleben wir aber das, was David hatte, und das war Bußfertigkeit. David wird überführt von Gott an dieser Stelle, er wird überführt von dem, was da in seinem Herzen war, und er verbirgt es nicht länger, sondern er bringt es raus, er bringt es zu Gott. Und er schreibt einen Psalm, den Psalm 51, diesen Bußpsalm, der vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt ist. Und er schreibt diesen Psalm und bringt damit zum Ausdruck, wie er jetzt quasi vor Gott steht oder vor Gott kommen möchte. Und das gibt uns die Möglichkeit, einen tiefen Einblick in das Herz eines Mannes zu werfen, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und er war das nicht, weil er so perfekt war. Ich habe mal drei Episoden aus diesem Psalm rausgepickt, die ich mit uns etwas näher betrachten möchte, weil wir können jetzt nicht den ganzen Psalm Wort für Wort durcharbeiten, aber das möchte ich einmal machen. Und wir nehmen uns, denke ich, auch die Zeit, ich gucke mal gerade so ein bisschen insgesamt, wir nehmen uns, denke ich, nochmal die Zeit, diesen Psalm zu lesen oder zumindest diese einzelnen Gipfel zu lesen. Wenn wir jetzt den ganzen Psalm lesen, dann wird es vielleicht ein bisschen lang oder beziehungsweise er hat 21 Verse und ich sag mal ganz kurz, er ist maßgeblich von Bitten geprägt. Also David, wenn man diesen Psalm liest, der bittet sehr viel. Ja? Er sagt, sei mir gnädig, oh Gott, wasche mich, ja, und später entsündige mich, lass mich Freude und Fröhlichkeit hören und so weiter. Also immer wieder diese Bitten. Und der erste Gipfel, den er hier aber auftut und den ich einmal beleuchten möchte, ist ein Kontrast, den David direkt im ersten Drittel dieses Psalms erkennt. Und er sagt, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist mein Ist-Zustand und das ist eins zu eins das, was Gott auch sagt. Und David stellt sich jetzt hier nicht irgendwo auf die andere Seite und sagt, nee Gott, du hast Unrecht, mein Herz ist nicht so sündig. Sondern sagt, doch, ich bin in Sünde geboren. In Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Aber Gott, und das ist der krasse Kontrast dazu, Gott ist heilig. Gott hat Gefallen an Wahrheit im Inneren, an dem Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Das ist so ein bisschen dieser Kontrast der Reinheit Gottes. Und das erkennt David direkt in den ersten Versen des Psalms, während er um Vergebung bittet. Und dann kommt dieser Schrei nach Rettung und er ruft aus, schaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Das ist der 12. Vers dieses Psalms. Schaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Und wisst ihr, dann ganz am Ende dieses Psalms, oder relativ am Ende, in Vers 18 und 19, kommt David zu einer rückblickenden Erkenntnis. Und es hört sich so ein bisschen an, als ob er in diesem Lied zurückschaut und sagt, ja Gott, ich habe ihn um Vergebung gebeten, ich habe ihn gebeten, dass er mir ein reines Herz schafft. Und dann sagt er, du hast kein Gefallen an Schlachtopfern und Brandopfern. Oder ich habe das jetzt zusammengefasst, Schlacht und Brandopfer gefallen Gott nicht. Dann sagt er aber stattdessen, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Und David guckt zurück und stellt fest, ja, tatsächlich. Das, was ich am Anfang hatte, war nichts. Es war ein Haufen Scherben. Damit bin ich zu Gott gekommen, mit einem zerbrochenen Herzen. Und darum hat Gott mich nicht verachtet. Es ist wichtig, das zu verstehen, dass wir mit Stolz in unserem Herzen kein reines Herz bekommen können. Es funktioniert nicht. Diese Kombination gibt es nicht. Stolz verhindert Bußfertigkeit. Es ist wie ein schwerer Eichenriegel vor einer dicken Holztür, die dafür sorgt, dass ich diese Tür nicht aufkriege. Der glückselige Zustand rein. Selig sind die reinen Herzens sind. Das setzt sich so weiter fort. Als Jesus diese Bergpredigt gehalten hat und diese Seligpreisung aussprach, wusste er, er selbst ist dafür gekommen und dazu auf diese Welt gekommen, um uns genau das zu schenken und um uns genau das möglich zu machen, nämlich dass wir ein reines Herz bekommen können. Jesus Christus kennt deinen und meinen ursprünglichen Zustand, in dem wir geboren sind, und er weiß, wir brauchen Vergebung. Und die Verheißung des Wortes Gottes ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da finden wir das wieder, die Reinigung, die durchgehende Reinigung. Auch in dem Psalm wurde das bereits damals schon aufgegriffen und David sagt, dass glückselig der, dessen Übertretung vergeben ist. Also fassen wir das zusammen. Wenn wir von einem reinen Herz sprechen, wir wollen uns ja fragen, was heißt das jetzt, ein reines Herz? Dann denken wir vielleicht, oder mir ging es zumindest im Laufe der Vorbereitung so, am Anfang war nur so dieser Aspekt sündlos. Ja, rein ist sündlos, fertig. Aber um das Ganze noch etwas detaillierter zu gestalten, müssen wir das eigentlich ausweiten. Ein Aspekt, und das ist sicherlich der Kernaspekt, ist dieser Aspekt des sündlosen Zustands, den wir von Geburt aus definitiv nicht haben. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie bekommen. Und wie bekommen wir ihn? Nur durch Jesus Christus. Aber wir sehen am Beispiel und an dem Zeugnis von dem Leben David, dass es einen Zustand gab, der vorher stattgefunden hat, der Zustand des Zerbrechenwerdens. Und als David zerbrochen war, kam er zu Gott und bat um Vergebung. Und Gott hat ihm vergeben. Gott hat ihm vergeben. Er hat die Konsequenzen seiner Taten, darunter hat er noch leben müssen. Darunter hat er noch leiden müssen. Das war eine gewisse Last, die er weitergetragen hat. Aber seine Schuld wurde ihm vergeben. Und es entsprang der geheilte Zustand daraus. Der reine Zustand, könnten wir sagen. So können wir jetzt an diesem Punkt also einen Haken machen. Glückselig sind die reinen Herzens sind. Das heißt, ich komme mit einem zerbrochenen Herzen vor Gott. Ich lebe nicht im Stolz. Ich lebe nicht in dem Hochmut zu denken, ich habe keine Sünde, ich muss nichts bereinigen, alles ist super. Nein, wir haben ein sündiges Herz und wir brauchen die Vergebung Gottes. Denn sie werden Gott sehen, ist die Verheißung. Die Erwartung, Gott zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mit dieser Erwartung tue ich mir so ein bisschen schwer. Es gibt so Erwartungen, die werden das Land erben, das kann ich mir irgendwie vorstellen, irgendwie. Die werden Barmherzigkeit erlangen, auch das kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen. Aber Gott sehen, was genau kann ich mir darunter vorstellen? Was gab es vielleicht schon für Ereignisse im Alten Testament von Gott sehen? Und sagen wir mal so, die Zeugenberichte von Gott sehen Erfahrungen sind in der Bibel etwas durchwachsen. Das kann man so sagen. Es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen. Da gibt es zum Beispiel Mose. Wir werden das jetzt nicht alles lesen, ich schildere das nur ganz kurz. Das ist eine Gefahrerfahrung, denn er bittet Gott, lass mich doch dein Angesicht sehen. Gott sagt, das geht nicht. Niemand kann mein Angesicht sehen, ohne zu sterben. Aber ich werde dich mir trotzdem zeigen. Ich werde dich in einer Felsspalte verstecken. Du kannst meinen Rücken sehen. Und so passiert es dann auch. Und der Herr geht an ihm vorbei und dann kommen diese bekannten Worte, gnädig und barmherzig ist der Herr und so weiter. Das war im Grunde eine Gefahrerfahrung, würde ich mal sagen. Es war ein sehr gefährlicher Moment für Mose. Er hätte sterben können, aber Gott schützte ihn dadurch, dass er ihm sich nur von hinten zeigte. Es gibt eine Angsterfahrung. Viele hunderte Jahre später sieht Jesaja Gott auf seinem Thron und er sieht, wie er gepriesen wird. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Er sieht das alles und er sagt, wehe mir, ich muss vergehen, ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und dann kommt in dieser Vision ein Engel, reinigt die Lippen Jesajas mit einem Stück Kohle. Aber wir sehen, diese Erfahrung ist geprägt von Angst, als er Gott sieht. Und dann kommt eine weitere Erfahrung, die ist dann schon im Neuen Testament, in der Offenbarung. Da schildert es Johannes sehr bildhaft oder sehr lebendig. Ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter, inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt war und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und dann heißt es weiter, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Obwohl Johannes den Herrn kannte. Und er sieht hier Gott in seiner, oder Jesus Christus in seiner göttlichen Gestalt und er fällt nieder wie tot. Das ist eine Nahtoderfahrung, er kann nichts mehr tun. Und dann kommt Jesus zu ihm. Legt ihm seine Hand auf und sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, was für ein Moment, was für ein Augenblick. Also die Erwartung, Gott zu sehen, was genau sollen wir also jetzt damit verbinden, wenn wir diese Stellen nehmen? Weil irgendwie scheint das sehr gefährlich zu sein und das nicht ohne Grund. Ich habe mal so 3 Aspekte mitgebracht. Gott ist heilig. Und heilig bedeutet es, er steht im krassen Gegensatz zu allem, was Sünde ist. Sünde muss in der Gegenwart Gottes sterben. Und mit Sünde in uns können wir vor Gott nicht stehen. Das funktioniert nicht. Wir müssen vor Gott vergehen. Und das ist auch das Schlimme, wenn wir Sünde in unserem Herzen lassen und pflegen, dann können wir nicht vor Gott bestehen. Wir brauchen ein reines Herz. Gleichzeitig ist Gott aber auch Liebe in Person. Er liebt uns und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, das heißt die das, was er gepredigt hat und das, was er gelebt und das, was er an Golgatha vollbracht hat, die das im Glauben annehmen, dass sie geheiligt werden, dass sie rein werden in ihren Herzen, um ihnen Leben zu schenken. Gott ist nämlich auch die Quelle allen Lebens. Wir haben anfänglich darüber nachgedacht oder kurz diesen Umstand beleuchtet, ja, welche Umstände oder was kannst du in deinem Leben vermeiden, um an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Und es ist sicherlich gut und schlau, auf Rauchen und so weiter, das alles zu verzichten, denn eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wird dann sehr wahrscheinlich. Aber das ist eigentlich nicht das entscheidende Geheimnis, wenn es um das wirkliche Leben geht. Wenn es darum geht, das Leben zu finden bei Gott, dann lässt sich das ja nicht nur mit einem gesunden Herz-Kreislauf-System finden, sondern nur in Gott selbst. Und da kommen wir hin, wenn wir das Angebot Jesu Christi annehmen, unser Herz von ihm reinigen zu lassen, uns ein neues Herz von ihm schenken zu lassen. Und so stehen wir hier quasi und hören diese Verheißung Jesu nach wie vor. Selig sind die reinen Herzens sind, sie werden Gott sehen. Und das ist eine Verheißung, die jeden Preis wert ist. Jeden Preis wert ist, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, liebe Besucher. In Gott ist alles enthalten, in ihm ist alles, er ist vollkommen. In ihm ist aller Reichtum, in ihm ist alle Schönheit, alle Weisheit, alles ist in Gott. Und Jesus Christus sagt, die werden Gott sehen und dann kommt ein Punkt. Dann kommt kein Tod umfallen oder irgendwas dergleichen, sondern Punkt, das war's. Sie werden Gott sehen und sie werden leben. Und das ist eine Verheißung, die wirklich wunderbar ist. Ich denke, das kann uns Mut machen, aber das soll uns auch ansprechen, unser Herz zu prüfen, unseren Zustand, unseren innerlichen Zustand zu prüfen. Wenn das Herz der Ort der Entschlossenheit ist und Gott möchte, dass du ihm dein Herz auslieferst, dann bitte prüfe es als erstes auf Stolz. Prüfe es als erstes auf Unbußfertigkeit, denn Gott möchte dir jede Sünde in deinem Leben vergeben. Aber wenn du die Sünde der Unbußfertigkeit hast, das heißt, du denkst, du brauchst keine Vergebung, das kann Gott nicht vergeben. Nicht, weil er das generell nicht könnte, sondern weil du nie zu ihm kommst. Und Gott will, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihm unser Herz bringen und sagen, Herr, hier ist der Scherbenhaufen, bitte schenk mir ein neues Herz. Und er hat uns die Verheißung gegeben, dass die, die das tun, Gott sehen werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wer beten möchte, darf das gerne tun. Da werde ich die Gebetsgemeinschaft abschließen. Lass uns aufstehen dazu. Unser allmächtiger Gott, danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen geliebten, einzigen Sohn gesandt hast auf diese Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und du gibst uns diese Verheißung auch in dieser Seligpreisung und hast gesagt, selig sind die reinen Herzen sind, sie werden dich sehen, sie werden Gott schauen. Herr, wir müssen erkennen, dass wir mit einem sündigen Herzen auf diese Welt gekommen sind und wir brauchen deine Reinigung. Herr, wir brauchen deine Erneuerung, wir brauchen ein neues Herz von dir. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr, heute, dass du ganz besonders zu den Menschen sprichst, die hier heute hinkommen und die verstanden haben, ihr Herz ist noch in diesem Zustand der Geburt. Es ist noch in dem Zustand der Sünde. Lass sie wirklich Gnade finden vor dir. Lass sie Gnade finden, dass sie kommen und Buße tun und dir ihr Herz ausschütten, dir ihr Herz abgeben und bei dir um Erneuerung bitten. Wir haben es an König David gesehen, was für ein Vorbild er uns darin geworden ist. Das ist ein Mann, der in einigen Punkten seines Lebens wirklich versagt hat, aber er wird doch ein Mann nach deinem Herzen genannt, weil er ein bußfertiges Herz hatte, Herr. Vielleicht noch mehr, aber das ist etwas, das uns heute aufgefallen ist. Herr, er hat es nicht einfach versteckt, was da innerlich verbuddelt lag, sondern er hat es zu dir gebracht und er hat Reinigung empfangen bei dir. Und Herr, so lautet die Verheißung, dass wir auch heute Reinigung erfahren dürfen und dass wir dich dann sehen dürfen, Herr, und dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen bei dem, der das Leben ist. Und dafür sind wir dir dankbar, Herr. Danke dir für die Bergpredigt, danke dir für diese Worte und bitte hilf uns, sie wirklich mitzunehmen in die nächsten Tage, in die nächsten Wochen, und es zu verinnerlichen. Amen.